Was macht denn euer Produkt eigentlich besonders?
Ich muss immer schauen, dass die Ressourcen, die ich reinstecke, geringer sind als die Neuproduktion des Materials am Ende.
Jetzt hast du schon ganz oft das Wort und den Begriff Upcycling benutzt. Wie grenzt sich das zu Recycling ab?
Wenn man das Thema Upcycling betrachtet, dann darf man niemals vergessen, dass ich mir meinen Prozess genau angucke. Weil wenn ich mehr Ressourcen reinstecke, um ein Material aufzubereiten, um es dann wiederverwenden zu können, das ist nicht nachhaltig.
Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.
Müll ist das neue Gold. Ganz ehrlich, wie häufig allein wir hier bei Fritz for Future schon über Geschäftsideen gesprochen haben, wo Menschen sich überlegt haben, wie blöd ist das denn, dass wir das bislang einfach alles weggeschmissen haben? Daraus können wir doch noch was machen. Heute ist Adrian Gosens zu Gast, Mitgründer von Airpack, ein schon vielfach ausgezeichnetes Startup aus Köln, das Taschen, Rucksäcke und Accessoires aus Autoschrott herstellt. Adrian, wirklich toll, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, und wir freuen uns auch. Und bevor du gleich erzählst, wie eigentlich alles angefangen hat, sag uns einmal ganz kurz, welche Teile aus schrottreifen Autos ihr verwendet. Logischerweise hängt das natürlich auch mit eurem Namen zusammen.
Genau, also unser Name Airpack, der ein oder andere Fuchs, der wird dann drauf kommen, dass ein Airbag wahrscheinlich eine wichtige Rolle oder Komponente von unserem Material ist. Das ist tatsächlich unser Hauptmaterial, der Airbag. Das ist ein unglaublich robuster Nylonstoff, der eigentlich dafür da ist, um in extremen Situationen Leben zu retten. Und bei uns wird er halt in Taschen verwertet. Ansonsten verarbeiten wir noch Sicherheitsgurte, teilweise auch Gurtschlösser. Ja, wie man sie kennt, die Anschnallgurte sind bei einigen Modellen unser Verschluss. Und jetzt ganz neu arbeiten wir auch mit Ersatzlederprodukten, die zum Beispiel für Lenkräder oder Armaturen genutzt werden. Da kriegen wir Ausschussware, die wir upcyclen können.
Okay, und die Idee insgesamt, die hattest du zusammen mit deinem Mitgründer während eures Studiums. Was war die Aufgabe, durch die diese Idee dann entstanden ist?
Genau, also als Studenten in Rotterdam haben wir Entrepreneurship studiert. Und wenn man Entrepreneurship studiert, dann geht es natürlich darum, dass man irgendwie mit Business-Ideen um die Ecke kommen muss und die dann pitchen muss und präsentieren und Businessplan schreiben soll. Und wir hatten damals schon die Idee, dass wir gerne irgendwas Nachhaltiges machen wollen. Und die Aufgabenstellung war eigentlich eine sehr breit gefächerte. Also der Kurs hieß Opportunity Creation, also auf Deutsch Möglichkeitsfindung. Und da sollte man einfach sagen, okay, nimmt, was ihr habt, wofür ihr brennt und versucht daraus eine Business Opportunity zu kreieren. Und bei uns wurden es dann Rucksäcke aus Autoschrott.
Klingt super und so eine klassische Start-up-Geschichte eigentlich fast. Wie seid ihr vorgegangen, um den ersten Prototypen zu erstellen? Also ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich bis dahin eure Erfahrungen sich auch auf das Tragen von Rucksäcken beschränkt haben. Also wie ging es dann quasi zum ersten Prototypen?
Ja, absolut. Also das war bei uns so, dass wir überhaupt gar keine Ahnung davon hatten, wie man ein Produkt entwickelt, geschweige denn, wie man näht. Also es war wirklich so, wir sind mit der Idee zu diesem Schrottplatz gegangen, weil wir haben gesagt, wir müssen irgendwo Müll herkriegen, wir wollen gerne was upcyclen, dann sind wir zum Schrottplatz und wir wussten noch gar nicht, mit was wir nach Hause gehen. Und dann haben wir so ein Airbag gefunden, wie aus einem Lenkrad hängt und das war ein total inspirierender Moment. Das ist so der Schlüsselmoment von unserer Geschäftsidee quasi. Und den haben wir dann mit nach Hause genommen und uns bei HEMA Nadel und Faden gekauft und einfach angefangen zu basteln. Ich sage wirklich bewusst basteln, weil mit Nähen hat das aus heutiger Sicht gar nicht viel zu tun. Aber trotzdem ist am Ende dann der erste Prototyp entstanden. Und der war dann auch so weit, dass wir das wirklich vor unserer Kommilitonen präsentieren konnten. Und das war total cool, weil zu der Zeit alle anderen hatten dann ganz tolle App-Ideen oder irgendwelche Digitalprodukte. Und wir waren so die Einzigen mit einem haptischen Produkt und das auch noch selbst genäht als Prototyp. Deswegen wurden wir da im Kurs ziemlich für abgefeiert. Und so ging das dann über das ganze Semester weiter. Also ich sage immer gerne, dass ich einer der wenigen bin, der wahrscheinlich in einem Master of Science das Nähen gelernt hat. Also das war, glaube ich, so mein Hauptlearning, mit dem ich da aus der Uni rausgekommen bin. Und so lief das dann weiter, bis wir uns dann doch irgendwann, Gott sei Dank, so professionalisiert haben, dass ich mittlerweile die Prototypen nicht mehr selber erstelle. Weil ich glaube, dann hätten wir kein marktreifes oder konkurrenzfähiges Produkt mehr.
Aber hast du tatsächlich, das muss ich doch noch einmal nachfragen, dann auch irgendwann mal einen Nähkurs gemacht?
Nee. Also ich habe sehr viel YouTube und das ist auch
Tutorials.
YouTube-Tutorials kann ich jedem empfehlen. Und was richtig lustig ist, wir haben das alles am Anfang auf so einer, also in den Niederlanden sind diese Pawnshops total groß, diese Secondhand-Shops, und wir haben uns so eine Kurbel Singer-Nähmaschine gekauft und die war wirklich über 100 Jahre alt. Und da gab es halt YouTube-Videos, wo einer erklärt hat, wie man die benutzt. Und dann haben wir, die hat irgendwie nur 10 Euro gekostet und als Student hatten wir ja kein Geld. Und dann haben wir mit dieser Singer-Kurbelnähmaschine die ersten Prototypen genäht. Erinnere ich mich noch, wie als wäre es gestern. Der Michi hat immer gekurbelt und ich habe immer geschoben. So, wenn man das durchschiebt. Und ja, da ist es total cool gewesen, dass wir diese Maschine auch hatten, weil im Nachgang bin ich darauf gekommen, dass diese elektrischen Maschinen überhaupt nicht durch diesen robusten Stoff gekommen wären. Also das wäre sehr problematisch geworden. Das heißt, da hatten wir sogar Glück, dass wir sparsam unterwegs waren, ja.
Ach, sie klingt einfach nach einer sehr, sehr coolen Geschichte, beziehungsweise ist ja auch eine coole Geschichte. Jetzt ist es ja so, wenn man das Ganze dann in Marktreife denkt, beziehungsweise auch groß denkt, da muss man ja ganz vieles erstmal rausfinden. Also wie viel von dieser Ressource ist überhaupt da, ne? Also an Restprodukten, an kaputten Airbags oder an Schrottreifen-Airbags, die ich nutzen will, ist da vielleicht schon viel Konkurrenz auf dem Markt oder andere Startups, die genau diese Restprodukte vielleicht auch brauchen können für was anderes? Und wo kriege ich das ganze Zeug dann eigentlich her? Also wie groß ist überhaupt die Quelle? Wie habt ihr das alles angestellt, das rauszufinden? Das ist ja ein ziemlicher Rechercheaufwand.
Absolut. Das waren auch sehr viele Fragen an einem. Da könnte ich, glaube ich, stundenlang erzählen, weil das einfach für unser Upcycling-Konzept unglaublich umfangreich ist. Also das ist wirklich so eine der wichtigsten Komponenten, die Materialbeschaffung. Und da kann ich vielleicht auch irgendwie jeden Gründer, jede Gründerin da draußen motivieren, einfach mal loszulegen, weil wir hatten am Anfang überhaupt gar keine Ahnung, wie wir an die Materialien kommen sollen. Es lief ja wirklich so, die ersten Airbags, die habe ich aus diesen Schrottautos selber geschnitten. Dass das irgendwie kein industrialisierter oder skalierbarer Prozess ist, ja, glaube ich, klar. Und dann haben wir sogar im Laufe irgendwann rausgefunden, naja, am Anfang haben wir irgendwie gedacht, ja, der Schrottplatz ist unsere Materialquelle, da müssen wir jetzt hin. Dann haben wir herausgefunden, dass das noch nicht mal legal ist, weil ein explodierter Airbag hat Sprengstoffrückstände und unterliegt ganz besonderen Gesetzen und den darf man gar nicht nehmen. Also dann standen wir da erstmal und haben gedacht, oh, jetzt ist unser Plan erstmal dahin. Dann haben wir mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, unmöglich an dieses Material zu kommen. Aber wir haben irgendwie nicht aufgegeben. Und dann, wie es dann im Leben manchmal ist, kommt eins zum anderen. In der Näherei, wo wir dann viel Produktentwicklung betrieben haben, hatte dann sich ein Mitarbeiter daran erinnert, dass vor 10 Jahren oder so ein großer Hersteller automotiver Sicherheitssysteme mal Lagerfläche angemietet hatte. Und dann gab es da noch einen Kontakt und dann haben wir den Direktor dieser Näherei angeschrieben und der hat uns dann eingeladen und dann ist er mit uns in so eine Halle reingegangen und hat gesagt, das hier ist alles Abfall. Und dann hatten wir auf einmal wahnsinnig viele Airbags, weil das ist auch wie unser Konzept mittlerweile, worauf es basiert. Ausschussware aus der Produktion, das ist nämlich so, es sind sehr, sehr streng regulierte Elemente. Das heißt, wenn ich einen kleinen Mangel an so einem Airbag habe oder auch an einer Textilrolle tatsächlich, dann dürfen die nicht verbaut werden. Da sind die OEMs sehr streng. Und das sind dann Materialien, die teilweise entsorgt werden. Die werden auch teilweise recycelt in einem aufwendigeren Prozess. Und die konnten wir dann problemlos bekommen. Aber wir hatten wirklich das Material erst, nachdem wir bereits 600 Rucksäcke verkauft hatten.
Ach, das ist krass.
Wir haben nämlich alle so über Crowdfunding vorfinanziert und hatten natürlich irgendwie dieses Gründergehen, dass man sagt, ja, wird schon alles, ne, wir kriegen das alles hin. Und dann hatten wir da 600 Bestellungen und das sind verdammt viele Airbags, die hätte ich auch niemals am Schrottplatz alle rausschneiden können.
Vor allen Dingen nicht selber.
Nee, vor allem nicht selber. Es wäre nicht erlaubt gewesen und es wäre auch nicht umsetzbar gewesen. Dann wären die Produkte viel zu individuell im Look, aber auch in der Qualität. Und das war dann wirklich ein super cooler Zufall und uns ist wirklich auf gut Deutsch der Arsch auf Grundeis gegangen, weil wir wirklich nicht wussten, wo wir das Material herbekommen sollen. Dann haben wir es irgendwie durch einen guten Zufall hingekriegt und das ist nach wie vor eine unserer wichtigen Materialquellen. Da sind auch andere Materialien wie Sicherheitsgurte hinzugekommen. Mittlerweile arbeiten wir aber auch sogar einen Schritt weiter zurück in die Kette mit Herstellern dieser Textilien. Diese Industrie ist einfach unfassbar riesig. In meinem Pitch, wenn ich von Airbag erzähle, sage ich immer gerne, wenn man alle Autos, die in Deutschland existieren, in einer Reihe hintereinander stellt, dann bildet sich irgendwie eine Reihe, die geht, glaube ich, irgendwie 17 oder 27 Mal, ich weiß nicht, irgendeine absurd große Zahl, um unseren Globus. Also die Industrie ist einfach so wahnsinnig groß und da gibt es halt verdammt viel Müll.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Also die Airbags, die ihr verwendet, das ist Ausschussware und das ist nicht aus Autos, die quasi schon auf dem Schrott stehen.
Faktencheck.
Genau, also das ist alles Ausschussware. Das hat halt mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist tatsächlich, dass es einfach von der Materialqualität auch der beste Zustand ist. Also das ist alles Müll, ist ja egal, wo es am Ende steht.
Absolut,
ist alles Müll.
Ja. Hm.
Und für uns, wenn man das Thema Upcycling betrachtet, dann darf man niemals vergessen, und das ist auch bei Recycling so, dass ich mir meinen Prozess genau angucke, dass ich den unter die Lupe stelle. Weil wenn ich mehr Ressourcen reinstecke, um ein Material aufzubereiten, um es dann wiederverwenden zu können, dann mache ich Humbug. Das ist nicht nachhaltig. Das heißt, ich muss immer schauen, dass die Ressourcen, die ich reinstecke, geringer sind als die Neuproduktion des Materials am Ende. Und das ist mit dieser Ausschussware wahnsinnig gut zu gewährleisten, weil ja, die hat eigentlich eine neue Warenqualität. Ich muss nur, weiß ich nicht, gewisse Teile dann halt auslassen oder mir die Materialien nochmal genauer anschauen. Und da kann man perfekt ansetzen. Was wir teilweise noch von Schrottplätzen bekommen, sind Gurtschlösser, also die Klicker. Weil da hat sich der Prozess dann auch als effizient dargeboten, die von Schrottplätzen zu besorgen. Da kann ich einfach sagen, sammelt, keine Ahnung, 500 Gurtschlösser und dann hole ich die mal in einer Fuhre weg. Die kann ich gut reinigen und das klappt. Aber so ein Airbag, die sind dann in einem fürchterlichen Zustand, um die wieder salonfähig zu machen, würde ich wahrscheinlich das erstmal chemisch reinigen müssen und das hätte alles nicht funktioniert.
Und kriegt ihr die Materialien umsonst, weil sie sowieso auf dem Schrott landen, oder hat sich auch da inzwischen ein Markt entwickelt? Das hören wir oft auch von anderen Startups, die ja Reststoffe oder Abfälle verwenden, dass natürlich auch inzwischen dann der Einkauf was kostet.
Ich würde gar nicht sagen, dass es inzwischen ist. Also ich meine, das ganze Geschäftsmodell von einem Schrottplatz basiert ja darauf, die Materialien irgendwie dann noch vertreiben zu können. Wenn ich einem Schrottplatz dann sage, das ist doch Müll, da zahle ich dir nichts für, dann würde ich mir irgendwie die Daseinsberechtigung nehmen. Also in dem Geschäftsbereich ist es ja relativ klar. Und bei den Herstellern, da zahlen wir teilweise wenig, teilweise nichts, aber oft zahlen wir den Recyclingpreis. Also es gibt ja Recycler, die Materialien abkaufen, um die dann in einem Recyclingprozess zuzuführen, wo es denn möglich ist. Es ist leider nicht bei allen möglich, weil ja so Airbags haben teilweise sind halt Mischungen, da sind verschiedene Materialien dran und dann ist der Prozess, die auseinander zu klamüsern, zu aufwendig für so einen Recycler. Aber also das ist so der Minimumpreis, den wir zahlen, der auch je nach Lage nicht der niedrigste ist, muss man ganz klar sagen.
Was macht denn euer Produkt eigentlich besonders? Weil wir müssen uns ehrlich machen, es gibt da draußen ja einige gerade Taschen- und Rucksackhersteller, die auch von sich selber sagen, wir sind nachhaltig. Welches Alleinstellungsmerkmal habt ihr?
Was bei uns meiner Meinung nach ein USP, was ganz besonders ist, dass wir es schaffen, Upcycling in einer Form zu machen, die sehr massentauglich ist. Also ist auch so ein bisschen unser Steckenpferd. Wir sagen, wir wollen gerne Upcycling Mainstream machen. Also dass Upcycling nicht irgendwie so eine Nische ist, dass ich aus einem, ich kann aus einem Zementsack einen tollen Rucksack machen oder ein tolles anderes Produkt. Dann brauche ich aber einen Liebhaber, der das cool findet. Und bei unseren Produkten ist es tatsächlich so, wenn ich einige von unseren Produkten einem Kunden zeige und gar nichts dazu sage, dann würde der sagen, ja, das ist eine sehr schicke, hippe, moderne Tasche. Und das finde ich so cool, dass wir das schaffen, Produkte herzustellen, die upcycled sind, aber in ihrer Optik, in ihrer Funktionalität, in einem konventionellen Produkt, in überhaupt gar nichts nachstehen. Und das, würde ich sagen, differenziert uns von ganz vielen anderen Upcyclern. Und klar, von konventionellen Produkten, würde ich sagen, sind wir halt Upcycler, was unsere Story irgendwie nochmal hervorhebt. Also ich glaube, so unsere Story ist doch sehr einzigartig und da sind wir auch sehr stolz drauf.
Vor allen Dingen mit dem Eigenanteil des Nähens und auf dem Schrottplatz rumsuchen, das auf jeden Fall. Jetzt hast du schon ganz oft und ganz natürlich, was vollkommen klar ist, das Wort und den Begriff Upcycling benutzt. Wie grenzt sich das zu Recycling ab? Und welches System oder ja, welche Herangehensweise hat die bessere Ökobilanz?
Meines Wissens gibt es verschiedene Definitionen. Also ich definiere das sehr gerne so, dass ich einfach sage, also beim Recycling nehme ich ein Material, was existiert und das zersetze ich quasi komplett in seine Bestandteile zurück. Also ich nehme einen Stoff und den mache ich klein oder mache ich neue, wie heißt das, so Pellets draus, so Granulat und dann webe ich einen neuen Stoff. Das heißt, da fließen sehr, sehr viele Ressourcen rein und ich krieg's hin, aus diesem Material vielleicht nochmal dasselbe zu machen. Beim Upcycling soll man eigentlich ein höherwertiges Produkt aus diesem Müll schaffen. Ich finde aber, der eigentliche Mehrwert von Upcycling ist, dass ich es schaffe, das nochmal viel ressourcenschonender zu machen. Weil bei uns ist es ganz klar so, wenn ich so ein Airbag nehme, teilweise wäre das auf jeden Fall möglich, den zu recyceln. Aber dann müsste ich diese ganze Kette abfahren. Ich müsste sehr viele Ressourcen verwenden, um daraus einen neuen Stoff quasi herzustellen. Und wir nehmen den Stoff so, wie er ist. Und im besten Fall schneiden wir aus dem Airbag ein Viereck und fangen an zu nähen. So, ne? Also unsere Rucksäcke sind teilweise auch eingefärbt. Da gibt es noch einen Färbeprozess. Aber zum Beispiel im inneren Bereich oder auch der Rücken, der komplett aus Sicherheitsgurten ist, da ist das Material, der Müll, wie er ist, wird nur zugeschnitten und sofort vernäht. Das heißt, um die Frage 2 zu beantworten, wenn ich diesen Prozess dann sehr effizient gestalte, das heißt, ich versuche die Wege kurz zu halten und ich versuche, ja, also das einfach so effizient wie möglich zu machen, dass ich wirklich so wenig wie möglich Energie reinstecke, dann ist das ganz klar der von der CO2-Bilanz bessere Weg, etwas wiederzuverwerten, weil viel weniger Energie reinfließen muss, um etwas Neues daraus zu schaffen.
Jetzt gibt es natürlich auch in eurer Branche, will ich es mal nennen, auch wie in allen Bereichen im Übrigen, immer mal wieder auch enttäuschende und für den Verbraucher und die Verbraucherin verwirrende Nachrichten. Auch bei Taschen und Rucksäcken, da ist dann zum Beispiel plötzlich gar nicht mehr so viel Meeresplastik drin, wie man mal gedacht hat. Wie transparent geht ihr mit eurer eigenen Nachhaltigkeit um? Also was kann ich als Kundin oder Kunde darüber rausfinden?
Ja, also das stimmt, da gibt's einige schwarze Schafe. Es gibt aber auch, glaube ich, einige, die das gar nicht mit einer bösen Absicht machen. Das ist halt manchmal so, da ich kenne das ja selber. Man hat sehr viele Themen, die man befasst und dann dann bleibt vielleicht eine Sache links liegen. Bei der Nachhaltigkeit wäre es halt schade, wenn man da nicht richtig irgendwie sich treu bleibt. Das ist uns auch beim Skalieren total wichtig. Und wir machen das so, dass einmal haben wir jetzt, glaube ich, dreimal Journalisten einmal Arte, einmal ZDF, einmal war Galileo da, also unabhängige Journalisten, die unseren ganzen Prozess im TV gezeigt haben. Die waren in unserer Färberei, in unserer Näherei, die haben gesehen, wie unsere Materialien ankommen. Das heißt, wir sind einfach unglaublich transparent. Das sehe ich nirgendwo sonst. Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir halt in Europa produzieren, was eigentlich so gut wie niemand mehr macht, der Taschen fertigt. Da gibt es wirklich ganz, ganz wenige, weil es ja halt teurer ist. Das heißt, wir versuchen das einfach nicht zu verstecken, wo unsere Produkte herkommen, sondern laden Leute auch wirklich ein, das sich genau anzugucken. Gibt es auch tolle Beiträge, kann man mal bei Google eingeben. Das Zweite ist, dass wir einfach alles genau beschreiben. Also wir behaupten auch nicht, dass wir perfekt sind. Wir behaupten auch nicht, dass wir 100% Upcycling machen. Zeigen auch Grenzen und Problematiken auf, die so einen Prozess haben. Das kann man bei uns alles auf der Webseite nachlesen. Also da gibt es so einen Bereich Nachhaltigkeit. Und wenn man sich dann nochmal reinklickt, gibt es so einen Bereich Transparenz, wo wir praktisch einfach alles versuchen, up to date zu halten, wie wir fertigen, was wir machen, was vielleicht auch Herausforderungen sind. Also beim Upcycling ist eine große Herausforderung zum Beispiel, ich habe ja meine Materialquelle nicht so planbar wie eine andere Fertigung. Ich kann ja nicht, weiß ich nicht, einem Schrottplatz oder einem Automobilbetrieb sagen, bitte im Juni brauche ich 5.000 Gurtschlösser, weil dann will ich meine Produktionslinie starten und mach mal bitte 5.000 falsche. Das passiert ja nicht. Also ich muss versuchen, meinen Einkauf sehr kontinuierlich zu halten. Aber was ich auch nicht machen kann, ist, wenn ich dann mal an irgendeinem Produkt Mangel habe, dann haben wir mittlerweile eine Größenordnung, wo ich dann auch nicht einfach sagen kann, ja, jetzt fehlt uns, keine Ahnung, das obere Teil vom Gurtschloss, jetzt produzieren wir nicht. Da hängen ja mittlerweile, weiß ich nicht, 40 Jobs in der Näherei, bei uns in der Firma Jobs ab. Da muss man dann auch irgendwie sagen, okay, also ich brauche auch die Möglichkeit, substituieren zu können. Und die haben wir auch. Das schreiben wir auch auf die Website, dass wir sagen, wenn es da mal Probleme gibt, wir garantieren, dass unser Upcycling-Anteil immer so bei rund 70% ist. Der ist manchmal höher, manchmal niedriger. Das ist zum Beispiel so eine Herausforderung, die wir kommunizieren. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das Allerwichtigste einfach kommunizieren, weil es erwartet ja auch niemand, dass man perfekt ist. Oft ist schon mal 2 Schritte in die richtige Richtung, ist ja schon mal besser als kein. Und wir haben auch gemerkt, dass wir über die Zeit uns einfach verbessert haben. Also am Anfang hatten wir zum Beispiel innen bei den Rucksäcken keinen Airbag. Und dann sind wir irgendwann auf einen Airbag gestoßen, der sich perfekt für das Innenmaterial geeignet hat. So, und jetzt haben wir da Airbag. Und so können wir unser Produkt auch immer weiter verbessern. Aber wenn wir von vornherein sagen, wir sind die nachhaltigsten und die tollsten, die besten Upcycler, die es gibt, dann wäre das, glaube ich, gelogen. Aber mit der Zeit werden wir immer besser. Und das ist unser Anspruch, da irgendwann mal anzukommen.
Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da hast du mich ja total mit, wenn du sagst, es geht nicht darum, perfekt zu sein, aber alles auch so transparent wie möglich zu kommunizieren, Also ich glaube, es ist genau der richtige Weg. Jetzt ist es ja so, gerade auch zum Thema Kommunikation, ich würde dich gerne nochmal für alle anderen Startups da draußen fragen, stellvertretend. Man hat ja natürlich als junges Unternehmen auch immer so ein paar Stolpersteine, die da in den Weg fallen. Und damit nicht alle über die gleichen Steine wieder drüber fallen müssen, was sind deine wichtigsten Learnings oder eure wichtigsten Learnings, die du gerne teilen möchtest?
Wie geht's besser? Tipps.
Mein wichtigstes Learning ist, glaube ich, wenn man so eine Idee und eine Vision hat und einen Plan hat, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich gelernt habe, ist, dass man diesen Plan nicht immer verfolgen muss und verbissen sein muss, sondern dass ein Plan auch irgendwie eine gewisse Flexibilität braucht, um am Ende da anzukommen, wo man gerne ankommen will. Bestes Beispiel, ich hatte es ja eingänglich gesagt, dass wir von vielen gehört haben, Airbags darf man gar nicht nehmen und dann wussten wir gar nicht, wo wir die Materialien herbekommen können, dann hätten wir ja zu dem Zeitpunkt auch einfach die Kampagne stoppen müssen. Also unser eigentlicher Plan war, bevor wir in den Verkauf gehen, wollen wir halt genug Material haben. Und das haben wir dann nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, komm, wir glauben an die Idee, das kriegen wir schon hin. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich in meinem ganzen Dasein als Gründer, als Selbstständiger immer wieder erwiesen hat, dass ich nicht von vornherein den perfekten Plan brauche, um was zu exekutieren, sondern dass ich einfach along the way auch irgendwie Lösungen finde, die sich ergibt. Und das würde ich jedem Gründer mitgeben. Also einfach mal starten und dann wird sich das Konzept schon entwickeln, wenn es gut ist. Und dann gibt es natürlich so kleine Fallstricke, weiß ich nicht, gerade bei den bürokratischen Sachen vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr Zeit einplanen. Da hatten wir jetzt so ein paar Sachen oder dass man nicht direkt mit den Riesenstückzahlen rausgeht, sondern sich auch ein bisschen Raum für Verbesserungen lässt. Das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp. Aber ich glaube, das ist in jedem Konzept irgendwie anders. Ich glaube, das Wichtigste für einen Gründer, eine Gründerin ist, dass man an die Idee glaubt und dass man flexibel bleibt und nur nicht zu schnell aufgibt.
Ganz, ganz wichtig und sehr schön formuliert. Ihr habt ja keine Investorinnen oder Investoren drin, ne? Warum habt ihr euch dagegen entschieden? Ist ja auch immer so eine wichtige Frage für Startups.
Ja, also wir waren irgendwie so Hands-on-Gründer und wir fanden das auch so cool, dann erstmal so alles selber zu machen und auch irgendwie durch diesen ganzen Prozess irgendwie zu wachsen. Also ich habe am Anfang auch irgendwie Pakete im Keller verschickt, die Webseite selber gebaut, die Prototypen genäht und Fotos gemacht. Und das war für mich eine sehr, sehr wichtige Schule. Ich habe das als Erweiterung von meinem Master so ein bisschen gesehen. Und zu so einem Zeitpunkt wäre ein Investor, glaube ich, für uns furchtbar gewesen. Da hätten wir uns überhaupt nicht entfalten können, kreativ, und wir hätten uns auch gar nicht so selber gefunden. Und dann lief es halt jedes Jahr profitabel und wir konnten uns verbessern, verdoppeln. Und dann hatten wir immer so dieses Feeling, jetzt haben wir unseren Umsatz das Jahr wieder verdoppelt. Wenn wir jetzt keinen reinholen und das nochmal schaffen, dann ist das Unternehmen nächstes Jahr doppelt so viel wert. Denn das war so ein bisschen unser Ansatz. Und es hat auch echt lange super geklappt und wir sind auch im letzten Jahr toll gewachsen. Aber tatsächlich stellen wir jetzt fest, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir auch darüber nachdenken, weil wir jetzt so eine Größe erreicht haben, wo man irgendwie mehr Expertise im Unternehmen braucht, wo es nicht mehr so ganz so einfach ist, dass ich irgendwie sage, ja, das stemme ich auch noch nebenbei oder da gebe ich auch noch mal meinen Senf dazu, da brauche ich dann vielleicht hier und da doch ein paar mehr Experten.
Und die musst du natürlich bezahlen.
Die muss ich bezahlen können, genau. Und wir sind mit einem sehr jungen, dynamischen Team aus Praktikanten und Werkstudenten gestartet und einige von denen sind jetzt auch Mitarbeiter. Es hat total Spaß gemacht, weil wir irgendwie, es war wirklich wie in die Uni gehen, ne? Also ich habe diesen harten Cut in die Berufswelt, wo man irgendwie von den hippen Studentenpartys auf einmal irgendwie in einer kühlen Umgebung sitzt mit Leuten, die gar nicht auf derselben Wellenlänge sind wie man selber. Das hatte ich überhaupt nicht. Ich bin hier, nach wie vor ist das irgendwie so, dass die Atmosphäre sehr, ja, sehr locker, sehr studentisch ist. Aber jetzt langsam machen wir schon die Schritte zum richtigen Unternehmen. Und da ist es, glaube ich, schon ganz gut. Da müssen wir mal gucken, wie wir uns in den nächsten Monaten, Jahren aufstellen.
Da sind wir sehr gespannt, das zu beobachten. Und ich habe in einem eurer Videos das Motto vernommen, Schrott sei Dank, die Reise geht weiter. Wohin geht die Reise denn nach aktuellem Stand? Also was ist so eure Vision? Und ihr arbeitet ja, glaube ich, auch ganz viel mit dem Feedback von Kundinnen und Kunden. Was geben die euch so mit und was ist eure Vision, die ihr daraus kreiert habt?
Ich finde es eigentlich cool, je größer wir werden, je mehr Kunden wir haben, umso mehr Müll können wir upcyclen. Das heißt, für uns ist Wachstum ein ganz wichtiges Thema, nicht nur aus dem Grund, dass es irgendwie als Unternehmer dann mehr Spaß macht, sondern auch, dass wir einfach mehr Impact haben. Deswegen wollen wir versuchen, als Firma weiter zu wachsen und irgendwie auch verschiedene Felder zu erschließen. Wir sind jetzt recht stark im Taschenbereich. Im Endkundengeschäft sind wir gut unterwegs. Wir erschließen jetzt langsam auch das B2B-Geschäft, wo wir an Firmen verkaufen. Gerade Thema Employer Branding ist es natürlich auch irgendwie cool, wenn man sich als Firma nachhaltiger positioniert. Das ist ein sehr spannender Geschäftsbereich. Und wir versuchen aber auch, völlig neue Wege zu gehen, ob es durch ein neues Material ist. Ich hatte das ja eingangs erwähnt, dass wir jetzt diesen neuen Lederersatz nutzen oder ob wir vielleicht auch mal ganz andere Produkte wie Schuhe oder sowas in die Richtung machen. Also so ein bisschen so unsere Idee, dass wir das Upcycling-Konzept, was wir jetzt uns aufgebaut haben, wo wir Expertise haben, auf verschiedene Märkte ausbreiten können. Und mit Märkten meine ich auch geografisch. Also da haben wir auch noch Hausaufgaben zu machen. Und es gibt es eigentlich so richtig nur in Deutschland und vielleicht so ein bisschen im Dachraum. Aber ja, das ist so ein bisschen das Ziel.
Sehr, sehr spannend, was du erzählst. Und die Zukunft wird ja gerade auch im Automobilbereich Fabriken bereithalten, die auch die Autos dann komplett wieder auseinandernehmen und die Einzelteile. Und ich würde sagen, da hängt ihr dann wahrscheinlich in jedem Fall mit drin, als Vorreiter sozusagen. Und ein ganz tolles Gespräch. Ich wünsche euch und wir wünschen euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und vor allem auch ganz viel Spaß und Flexibilität auf dem Weg zu euren Visionen, die ihr kreiert. Und danke dir sehr für deine Zeit heute und ganz liebe Grüße an dich und dein Team.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht, bei euch im Podcast zu sein.
Vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns natürlich sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du vielleicht einen spannenden Themenvorschlag oder eine coole Gastidee im Kopf hast oder vielleicht auch einfach eine brennende Frage, dann sende uns eine Nachricht an fritzforfuture@henkel.com. Ich bin Janine, euer Host, und das war Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.